hast dich hingegeben für uns, damit wir leben können. Wie wunderbar ist das, Herr? Du hast unsere Schuld getragen, du hast unsere Krankheit getragen, du hast all das, was uns zerstören will, getragen am Kreuz und hast uns Leben gebracht. Herr, bei dir können wir zurückkommen zum Leben. Du bist unsere Grundlage, du bist unser Heil, du bist der, den wir lieben. Herr, du hast uns geheilt, du hast uns gerettet, du hast uns in dein Licht gestellt. Wie wunderbar bist du. Wie wunderbar bist du. Danke, dass wir hier sein dürfen in deiner Gegenwart. Danke, dass wir wissen dürfen, dass dein Wort Kraft hat, uns zu verändern. Da, wo unsere Kraft nicht ausreicht, danke, dass wir wissen dürfen, dass deine Kraft immer genug ist, Herr. Danke, das ist so gut, Herr, und das lässt uns aufatmen. Das lässt uns richtig leben. Danke, danke, dass du so gut bist. Oh Herr, und wir bitten dich, dass du wirklich unsere Herzen erreichst heute Morgen, ganz persönlich, jeden Einzelnen. Lass dein Wort tiefe Wurzeln schlagen in uns. Amen. Amen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass wir gemeinsam hier sein dürfen. Es gibt viele Kranke, die behalten wir im Gebet. Man sieht es auch, die Reihen sind etwas gelichtet. Aber das ist wahrscheinlich für diese Jahreszeit auch normal. In der Schule ist es auch so, halbe Klassenstärken und so weiter. Das Thema Geheimnisgemeinde. Wir wollen uns in den nächsten Wochen mit diesem Thema wirklich intensiv auseinandersetzen, weil es so ein wichtiges Thema ist. Und ich lade euch einfach ein, eure Herzen zu öffnen, auch für Dinge, die ihr vielleicht schon gehört habt, die nicht neu sind für euch. Denn so ist das ja mit Grundlagen, sage ich mal. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Grundlagen zu wiederholen und sich mit Grundlagen zu beschäftigen, ist manchmal ja auch nicht so einfach. Also ein ganz lebensnahes Beispiel aus meiner Familie. Mein Sohn Aaron geht ja in die erste Klasse und da fängt man ja nun an, Grundlagen zu lernen. Und dann kriegt er so Zettel mit nach Hause und da muss er 50 Mal den Buchstaben A schreiben, in allen Größen und allen Formen. Und er kriegt die Krise regelmäßig. Er schreibt dreimal das A und dann sagt er, Mama, warum muss ich das jetzt noch 30 Mal machen? Und ganz ungelogen, manchmal saßen wir eine halbe Stunde da und es wurde geheult und gezetert. Und letztendlich muss man es ja doch machen. Aber diese Erkenntnis, dass Übung an Grundlagen wichtig ist, nun, die ist ihm nicht so ganz klar. Es sei ihm verziehen, er ist erst 6 Jahre alt. Manchmal ist mir das aber auch nicht so klar, dass Grundlagen wirklich wichtig sind. Und auch wenn es übel ist und wenn es manchmal auch so, wenn einem keinen Spaß macht und man auch sagt, oh Mann, kenne ich alles schon, ist nicht so, das brauche ich jetzt irgendwie nicht, ist es wichtig, dass wir gemeinsam eine gute Grundlage haben. Denn wir wissen alle, auf einem guten Fundament lässt sich Gutes aufbauen, oder? Also wenn ich ein Haus bauen will, das Erste, was ich schaffen will und schaffen muss, ist ein gutes Fundament. Denn sonst reißen mir die Wände. Denn sonst klappt irgendwann alles zusammen und dann heißt es, wenn man irgendwie zum Beispiel ein Haus kaufen will oder so, die Substanz ist nicht so gut. Ne? Oder wie bei uns in unserem Fall, wir haben vor ein paar Jahren auch ein Haus gekauft, es ist schon relativ alt gewesen, aber die Substanz, die war richtig, richtig gut. Und das freut einen dann, weil man dann wenig machen muss. Ne? Und das ist etwas, womit wir uns beschäftigen wollen in den nächsten Wochen, weil es so wichtig ist, dass wir das immer im Hinterkopf haben. Und die Fragen, mit denen wir uns beschäftigen wollen, sind zum Beispiel, warum gibt es überhaupt die Kirche? Darauf wird Julia nächste Woche auch noch mal näher eingehen. Ich freue mich. Warum sollte ich dazugehören? Das ist auch so eine Frage. Warum soll ich eigentlich dazugehören? Warum sollte ich mich mit meiner Zeit und mit meiner Kraft, oh, und sogar vielleicht mit meinem Geld investieren in sowas wie eine Gemeinde? Warum reicht es nicht aus, einfach jeden Sonntag mal zu kommen, schön ein bisschen Zeit zu verbringen und dann wieder nach Hause zu gehen? Die Frage, warum sollten überhaupt Leute aus Herford hierher kommen, ist ja eine ganz berechtigte Frage, oder? Warum sollen sie herkommen, sich vielleicht sogar uns anschließen? Das sind so Fragen, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Weil es unseren Fokus, glaube ich, auch in eine gemeinsame Richtung bringen kann, als Gemeinde. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin ja auch in so unterschiedlichen Gruppen hier unterwegs in Gemeinde. Und das, was mich total freut, ist, dass es so eine spürbare Sehnsucht danach gibt, dass wir in Einheit vorangehen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch spürt, aber das ist so im Gebetskreis, dann hört man das Menschen das beten und sagen, Herr, schenk uns doch echt eine Einheit in dir. Oder im Küchenteam. Oder wird gebetet, Herr, schenk uns eine Einheit. Ich finde es so cool, dass es eigentlich so unser Herzensanliegen ist. Und deshalb wollen wir uns damit beschäftigen. Nun, es gibt ja sehr unterschiedliche Meinungen zu Kirche. Also das, was zum Beispiel Annika in ihrer Einleitung erwähnt hat, naja, also Gott finde ich ganz toll, aber mit seinem Bodenpersonal komme ich nicht klar. Das waren auch sehr Prominente, die sowas gesagt haben und sich auch abgewandt haben vom Glauben teilweise. Oder was ich auch gehört habe, schon häufiger, also ja, also ich will ja Gott nachfolgen, aber ich komme echt mit Gemeinde nicht klar. Ich mache das für mich, also ich und mein Gott und das ist genug und das bleibt auch so. Das ist so die eine Seite, dann andere Menschen sagen, Kirche ist dafür da, in Krisensituationen da zu sein. Also wenn es mir schlecht geht, dann muss Gemeinde da sein oder Kirche da sein. Zum Beispiel erinnert ihr euch vielleicht noch an den 11. September. Was war die Folge vom 11. September? Dass die Kirchen alle voll waren. Hey, und es war total gut, dass es sie gab. Muss man ja auch mal sagen, ne? Sehr, sehr gut. Aber das ist auch so eine Meinung, Kirche soll in Krisensituationen da sein. Oder wenn, wenn ich so wichtige Dinge in meinem Leben habe, so wie Geburt, Taufe, Hochzeit, Tod, dann ist Kirche auch nochmal wichtig, irgendjemand muss ja beerdigen. So, das heißt, so wichtige Dinge im Leben, da sollte es die Kirche geben. Für manche ist Kirche auch eine Bühne, um sich zu profilieren, zu sagen, da hole ich mir meine Bestätigung. Aber ich denke, uns interessiert eigentlich, was Gott dazu sagt, oder? Was sagt eigentlich Jesus über Kirche? Was sagt Jesus über Gemeinde? Was für eine Identität hat Gott in Gemeinde hineingelegt? Und Jesus ist halt einfach der Einzige und der Beste, der diese Frage beantworten kann, denn er hat sie ins Leben gerufen. Und ich glaube, dass der Plan Gottes mit Kirche und Gemeinde, also wenn ich Kirche sage, meine ich auch Gemeinde und umgekehrt. Okay, ich sage jetzt immer Kirche, Gemeinde. Also egal, die zwei Begriffe verwende ich heute mal als Synonyme. Es ist immer dasselbe gemeint, okay? Also ich spreche dann von uns auch als Kirche, so. Wenn wir die Bibel nehmen, dann wird eigentlich schon von vornherein klar, was für eine Sehnsucht oder was für einen Traum Gott mit uns Menschen hat. Und lasst uns mal hineingehen in einen Bibelvers, den ich mitgebracht habe. Und dann schauen wir uns an, wie das in der ganzen Bibel ersichtlich ist. Also ich habe mein Thema übrigens genannt, das Volk. Geheimnis, Gemeinde, zurück ins Leben. Und dann die kleine Überschrift heißt das Volk. Warum das so ist, das schauen wir uns jetzt an. So, was sagt Petrus zu der Gemeinde, der er einen Brief schreibt? Also Petrus hat zwei Briefe geschrieben im Neuen Testament, ganz am Ende der Bibel. Und da gibt es einen Vers, der sehr interessant ist. Den lasst uns mal gemeinsam lesen. Und zwar sagt er, ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester, ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkündigen, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Früher wart ihr nicht sein Volk, jetzt aber seid ihr das Volk Gottes. Früher kanntet ihr Gottes Barmherzigkeit nicht, doch jetzt habt ihr sie erfahren. Nun, wenn du diesen Text kennst und den vielleicht auch schon mal gelesen hast, dann werden dir wahrscheinlich unterschiedliche Dinge wichtig geworden sein. Aber ich möchte heute mal auf die dreifache Wiederholung eingehen, die dieser Text uns bietet, nämlich ihr seid ein Volk. Das sagt er dreimal in diesem kurzen Text. Gottes Herzenswunsch und sein Plan, den er mit ganz akribischer Genauigkeit verfolgt, und das werden wir gleich noch sehen, ist, dass wir zu einem Volk werden. Und die ganze Bibel ist im Grunde eine Aufzeichnung seines Weges, den Gott mit Menschen geht, um dieses Ziel zu erreichen. Seht mal, das erste Buch der Bibel, das knallt so die ganze Zeit, bin ich das? Ich ziehe mich mal aus. Nicht ganz, keine Sorge. Aber vielleicht ist es das hier, so, dann stört das nicht mehr so. Ich habe auch viel an heute irgendwie. Das ist der Ohrring. Oh nein, dann mache ich den jetzt auch mal ab. So. Jetzt Haare zur Seite. Dann kann man, glaube ich, besser zuhören. So, okay. Gott beginnt, oder die Bibel erzählt uns im ersten Buch der Bibel, dass Gott die Erde schafft und dann das Weltall schafft. Er schafft alles wunderbar und dann schafft er einen Garten und in diesen Garten setzt er einen Mann und aus dem Mann macht er noch eine Frau und setzt die zusammen und sagt, ihr sollt eins werden. Und dann sagt er ihnen, jo, das ist so schön, dass wir hier zusammen sind. Lasst uns doch jetzt das Leben genießen. Und ich komme jeden Abend vorbei und wir werden durch den Garten wandern und einfach unsere Fünfsamkeit genießen. Also Vater, Gott, Sohn, Heiliger Geist, Eva und Adam. So. Das könnte ja so gewesen sein, oder? Aber das sagt Gott nicht, sondern ihr wisst ganz genau, was Gott sagt. Was sagt er nämlich zu Adam und Eva? Das wollte ich, genau. Also seid fruchtbar und vermehrt euch. Und das sagt er ja nicht nur zu Adam und Eva, sondern auch zu den Tieren und zu den Pflanzen. Er sagt, seid fruchtbar und vermehrt euch. Wisst ihr, das ist Leben. Leben ist immer etwas, was sich multipliziert, was wächst, was sich vermehrt. Und Gottes Herz ist so. Gott schafft Dinge, die sich ausbreiten. Die Physiker gehen ja zum Beispiel davon aus, dass unser Weltall sich immer noch ausbreitet. Das ist doch der Hammer, oder? Ich meine, Gott hat das Weltall irgendwann vor tausenden von Jahren geschaffen und es breitet sich aus, es wächst. Es ist für mich irgendwie unvorstellbar. Ich habe da keine Systeme in meinem Kopf, um das zu denken. Aber genau das ist Gottes Wesen scheinbar, dass er sagt, hey, seid fruchtbar, vermehrt euch, wächst, lebt. Und das ist Gott so wichtig, dass er das direkt sagt seinen beiden ersten Menschen. So, und dann wissen wir, das hast du gesagt, ihr dürft von dem einen Baum essen, von allen Bäumen essen, von dem einen nicht, dann geht etwas schief. Die Leute entscheiden sich gegen Gott und wir merken sofort, der Tod beginnt sich auszubreiten, das Leben läuft nicht weiter. So, und jetzt macht Gott sich auf den Weg, weil er diese Vision oder diesen Traum nicht aufgeben will. Er sagt, ich hole dich zurück ins Leben. Ich schaffe etwas und hole dich zurück ins Leben. Und dann sucht er sich Menschen und er findet Abram. Nicht wahr? Abram, den kennen wir. Und der Abram bedeutet vom Namen her, Vater, erhabener Vater bedeutet das. Abram bedeutet erhabener Vater. Und jetzt kommt Gott zu diesem Mann und sagt ihm Folgendes. Ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will die segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir werden oder sollen gesegnet werden alle Geschlechter, und ich habe mal in Klammern Völker dahinter geschrieben, weil manche Übersetzungen das so übersetzen, der Erde. Und dann gibt er ihm einen neuen Namen, der ist fast gleich, nämlich Abraham. Und Abraham bedeutet Vater vieler Völker. Oder es gibt auch ein Lexikon, das übersetzt Vater einer Menge. So, einer großen Menge. Und seht mal, er sagt ihm nicht, Abraham, ich weiß, du hast noch keine Kinder, ich schenke dir einen Sohn und du wirst eine große Familie haben. Oder eine Sippe, das wäre ja auch schon cool. Das wäre für jeden Patriarchen in der Antike genau das, was er möchte. Eine Sippe, eine große Familie, ja, er ist gesegnet, er ist reich. Nein, Gott sagt, ich will dich zu einer großen Nation machen. Und Gott macht hier sehr, sehr deutlich, was sein Herzensanliegen ist. Gottes Größe und sein Wunsch nach Leben spiegelt sich darin wider. Und dann geht er noch weiter, nicht nur ein Volk oder eine Nation, sondern in dir alle. In dir alle Menschen zu jeder Zeit, an jedem Ort, aus jeder Couleur, aus jedem Volk, aus jeder Nation. Und genau das macht Gott dann in Jesus, nicht wahr? Dann schickt Gott Jesus und dann sagt Paulus nämlich in Galater 3, Vers 7, das habe ich jetzt hier nicht mit aufgeführt, aber kann man sich vielleicht auch so merken, Galater 3, Vers 7 sagt er, er kennt denn, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Seht mal, und damit hat Gott das Ganze auf die ganze Welt ausgeweitet. Und er sagt, das ist mein Wunsch, das ist mein Herzensanliegen. Ich möchte alle Menschen und alle Völker erreichen. Und da sollen wir Teil sein. Seht mal, Gottes Idee ist nicht, dass wir jeden Sonntag so einen Sitzplatzwärmer abgeben hier. Seine Idee ist nicht, dass wir Sonntagschristen sind, sondern seine Idee ist, dass wir ein lebendiger Teil eines Volkes werden, einer Nation, einer gottgewollten großen Menge. Ich liebe Größe. Ich liebe es, mit vielen Menschen zusammen zu sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, manche mögen das nicht so gerne. Und wisst ihr, wenn wir Teil dieses Volkes werden, dann gibt es eine richtig gute Verheißung. Und die möchte ich euch nicht vorenthalten, denn Gott endet da, nicht mit Jesus, noch nicht mal mit Jesus endet er, sondern das letzte Buch der Bibel. Das letzte Buch der Bibel, das seinen Plan abschließt, weil es uns zeigt, wie das Ganze endet. Es zeigt uns das Schlusskapitel. Und was zeigt uns dieses Buch? Das ist so unglaublich. Ich meine, das Buch kann einem auch Angst machen, die Offenbarung. Aber es gibt da ein paar Stellen, die ich heute mit euch einmal teilen möchte. Die sind einfach der Hammer. Und wir lesen mal Offenbarung 19, 1, Vers 8. Danach hörte ich im Himmel viele Stimmen, wie von einer großen Menschenmenge. Da haben wir das wieder. Sie riefen, Halleluja, lobt den Herrn, in ihm allein ist alles heil. Unserem Gott gehört alle Macht und Herrlichkeit. Und wieder hörte ich viele Stimmen, wie von einer großen Menschenmenge. So, und jetzt einmal fühlen, was da steht. Gewaltig wie das Tosen einer mächtigen Brandung und wie lautes Donnergrollen. Und sie riefen, Halleluja, lobt den Herrn. Ich finde das einfach unglaublich, wenn ich das lese. Da haben wir keine Probleme mehr mit Lautstärke. Das ist richtig der Hammer. Wie ein Donnergrollen, wie eine mächtige Brandung. Und dann fängt eine Menge, die nicht zählbar ist. Und dann steht an anderer Stelle aus allen Nationen, aus allen Völkern, alle Ethnien. Und die fangen an und werfen sich nieder vor dem Lamm und beten an. Das ist unsere Zukunft. Das ist das, worauf wir hingehen. Und das ist Gottes Traum. Er sagt, ich will sie alle da haben, meine Kinder. Ich will meine Kinder vor meinem Thron versammelt sehen. Und da gibt es ganz viele Stellen noch. Offenbarung 7, Vers 9 auch. Da fängt es dann an. Und nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte. Und dann sind das auch, dann wird aufgezählt aus allen Ecken der Erde. Und dann fallen sie nieder und beten an. Oder Offenbarung 15, Vers 2. Groß und wunderbar sind deine Werke, du, o Herr Gott, du Allmächtiger. Da betet diese Menge an, ein Volk aus allen Sprachen und Rassen. Und ich möchte, dass wir jetzt besonders zuhören, aus allen Denominationen. Vereint im Glauben an den Herrn Jesus Christus und in Liebe zu ihm. Alle beugen sich in Anbetung vor dem einen. Und dann werden wir eine Einheit erleben, wie wir sie alle eigentlich hier schon ersehnen, die wir aber leider hier auf der Erde so selten erleben. Und dann werden wir merken, dass wir dafür geschaffen sind, als Volk ihn anzubeten. Vor 4 Jahren, 2016, nur mal als kurzer Bericht, hatte ich das Privileg, beim Awakening in Nürnberg zu sein. Das Awakening ist so eine Veranstaltung, die gibt es jedes Jahr in einer großen Stadt in Europa. Und die Veranstalter haben sich auf die Fahne geschrieben, den Slogan Europe shall be saved. Das ist ihr Motto, also Europa soll gerettet werden. Und wir waren dort und es waren 25.000 Menschen in einem Stadion. Und das war richtig, richtig cool zu sehen, einfach wie viele Menschen Jesus lieben. Das war so toll. Und es war so egal, woher die Leute kamen neben dir. Es war einfach so der Hammer. Und das Großartigste war wirklich, ich glaube, das war irgendwie am letzten Abend oder so, da haben wir da Lobpreis gemacht und die Band, die war schon am Ende, die haben schon eingepackt und diese ganze Menge von 25.000 Leuten, die haben nicht aufgehört zu singen. Und es war so, man hat gedacht, ja, das muss so sein und eigentlich sollten alle damit einstimmen. Jeder sollte dabei sein, weil Gott würdig ist und weil jeder ja von ihm geschaffen worden ist. Und das war ein Erlebnis, ich habe gedacht, ich wäre schon im Himmel. Wirklich. Es war so fantastisch. Und das ist Gottes Traum, mit allen seinen Kindern zusammen zu sein. Er liebt sie alle, auch die, die wir nicht so lieben. Auch die, die uns richtig auf den Keks gehen. Es sind seine Kinder und er sehnt sich danach. Und das beginnt schon heute, wenn Gott sagt, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist das, was wir, unsere Identität sein soll, als Kirche, als Gemeinde, dass der Himmel sich ausbreitet auf dieser Erde. Aber wisst ihr, solange wir einander misstrauen oder einander verurteilen oder einander schlecht machen, sind wir so weit vom Reich Gottes entfernt. Und wisst ihr, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann es nicht mehr hören, wenn Menschen über andere Kirchen immer schlecht reden. Ich glaube, dass das Gott so zuwider ist, wirklich zuwider ist, wenn wir schlecht über andere reden, in der Regel auch kennen wir sie gar nicht. Am liebsten reden wir ja auch schlecht über Gemeinden in Amerika, weil wir so genau wissen, was da abgeht. Das ist nicht unser Job. Gott hat gesagt, meine Gemeinde ist meine Braut und sie ist mein Augapfel. Und wehe dir, wenn du in seinem Augapfel rumstocherst. Lass es doch einfach. Es ist nicht gut. Wir sind da schon so dran gewöhnt, die Katholiken sind alle schlimm und die Evangelien sind auch alle schlimm und abgefallen. Und die Baptisten sind sowieso nicht mit dem Heiligen Geist getauft, also können sie nicht richtig sein. Und dann geht's los und dann, wisst ihr, was sich entwickelt? Gestank. Wer soll kommen, wenn wir so reden? Wer hat Interesse, bei Menschen zu sein, die so über Brüder und Schwestern reden? Niemand. Gibt es schlechtes Verhalten in anderen Kirchen? Klar. Gibt es Irrlehren? Klar. Aber lasst uns doch mal genau mit der Lupe bei uns reinschauen. Da haben wir genug zu tun. Ganz ehrlich. Und ich denke, das sollte unser Herz sein. Lasst uns lieben, die Jesus lieben. Und lasst uns aufhören, immer zu denken, wir seien jetzt die Oberwächter und müssten alles irgendwie auch kommentieren. Und letztendlich hat man als Gemeinde dann auch den Eindruck, man sei die allein selig machende Kirche. So ist es ja. Denn wenn alle schlecht sind, sind wir die Guten. Und damit sterben wir. Punkt. Damit haben wir keine Möglichkeit zu wachsen und zu leben. Das ist nicht Gottes Herz. Gar nicht. In keiner Weise. Und Christen, jetzt auch nochmal auf eine andere Sache gemünzt, die denken, sie bräuchten Gemeinde nicht, sie könnten auch allein unterwegs sein. Manchmal habe ich so den Eindruck, dass manche Leute denken, also wenn ich im Himmel ankomme, dann ist da Gott und dann bin ich. Und dann ist ein leerer Raum und wir zwei können uns endlich mal so richtig unterhalten. Und das ist doch schön. Ich weiß gar nicht, woher dieses Bild kommt. Ich glaube, von Zeus. Keine Ahnung. Dieses Bild gibt es in der Bibel nicht. Also es gibt das Gericht, wo jeder einzeln vor Gott sein muss, ja, aber dann erzählt die Bibel, hey, ich will euch alle an meinem Tisch haben. Ich will mit euch allen gemeinsam da sein. Und wisst ihr, wenn ich Jesus nachfolge, dann liebe ich diejenigen, die Jesus nachfolgen. Dann bin ich Teil der Gemeinde und dann sehne ich mich nach den Menschen, die quasi meine Geschwister geworden sind. So wie du das heute gesagt hast, meine Schwester, mein Bruder kann auch mal knatschen. Ja, macht's ja zu Hause auch. Aber ganz ehrlich, man liebt sich trotzdem, nicht wahr? Also ich habe das jetzt erst erlebt, Nelly hier, meine Schwester? Nein, die ist nicht hier, dann darf ich das sagen. Die hat mir mal so richtig ihre Meinung gesagt über mich. Und das war ganz schön ätzend. Aber es war total gut. Das braucht man mal. Und das ist so wichtig, Einfach nur als Schlenker, das wollte ich eigentlich gar nicht sagen, aber sie ist jetzt auch nur richtig, meine Schwester. Aber auch wenn wir hier so miteinander unterwegs sind. Ne? Also, wir sehen, Gottes Plan war schon immer, sich mit, ich nenne das mal so, so vielen Kindern wie möglich aus so vielen unterschiedlichen Nationen und Stämmen wie möglich zu umgeben. Das ist sein Plan. So, jetzt können wir ja sagen, super, wir machen jetzt nur noch Lobpreis und sind hier zusammen und machen nichts anderes mehr. Aber so ist es ja auch nicht. Und deshalb lasst uns mal weitergehen. Also Gott sagt, dieses Volk, das ich mir schaffe, braucht eine Grundlage. Von der haben wir heute schon gesungen. Und dieses Volk hat einen Auftrag. Das sind die zwei Dinge, um die es heute noch gehen soll. Also dieses Volk hat eine Grundlage, auf der es steht und hat einen Auftrag. Titus 2, Vers 14. Lasst uns das gemeinsam lesen. Eigentlich ist es auch in dem anderen Vers schon mit drin, aber egal. Paulus schreibt, er redet über Jesus und so, dann kommt er dahin und sagt, unser Retter Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen. Seht mal, da haben wir wieder das Volk. Interessant, ne? Das eifrig ist, gute Werke zu tun. So, und in diesem Vers ist beides drin. Einmal die Grundlage, auf der wir stehen als Volk Gottes und unser Auftrag. Erstmal zu der Grundlage. Das ist euch bekannt, aber ich möchte es nochmal sagen, wie gerade eben, ne, mit den Grundlagen. Wir schreiben nochmal das Alphabet. Das Fundament ist, dass wir wissen, dass unser Glaube darauf fußt, dass er getan hat. Dass er alles getan hat. Warum ist das so wichtig? Ich glaube erstens, weil wir alle immer in Versuchung geraten zu denken, eigentlich tun wir halt schon viel. Und eigentlich Ja, der eine, ich sag mal so, der sagt, na, eigentlich bin ich schon ganz gut und das ist so eine Art Selbstgerechtigkeit. So, ach, ich schaffe das schon echt gut. Also ich habe echt keine so Sünden in meinem Leben, ich bin schon gut. Und der andere, das ist das andere Extrem, der sagt, ich schaff's gar nicht. Also ich habe keine Chance. Ich falle jedes Mal und ich bin völlig, ich schaff's gar nicht. Und beides ist katastrophal, weil beides davon ausgeht, dass ich meine Seligkeit irgendwie doch irgendwie verdiene. Auf der einen Seite ist es, wenn ich darauf baue, dass meine Taten im Grunde meine Seligkeit bewirken, dann werde ich irgendwann alt oder krank oder schwach und kann nichts mehr. Und dann geht das Zweifelkarussell los. Dann fange ich an zu zweifeln. Und dann frage ich mich, bin ich überhaupt noch was wert? Kennt ihr diese Sprüche? Habe ich schon so oft gehört. Ich bin doch gar nichts mehr wert. Ich kann gar nichts mehr tun. Natürlich. Wenn du deinen Wert festmachst an dem, was du tust, dann bist du dann nichts mehr wert. Aber Gott sagt, hallo, das ist die falsche Grundlage. Die Grundlage ist, ich habe alles getan. Punkt. Ausrufezeichen. Wir haben im letzten Hauskreis auch darüber so ein bisschen diskutiert, was ist so meine Verantwortung, ne? Wo stehe ich in Verantwortung? Das ist nochmal auch ein wirklich wichtiges Thema. Aber die Grundlage, worauf wir stehen, ist, er hat getan. Alle anderen Religionen dieser Welt sagen, du musst tun. Jesus sagt, ich habe getan. Und das zerstört unseren Stolz, das macht uns demütig und das richtet uns auf, wo wir verzweifelt sind, wo wir sagen, ich schaff's nicht allein. Und das Evangelium, das ruft Menschen, die sagen, es gibt so ein tolles Lied, nichts hab ich zu bringen, alles Herr bist du. Das ist so ein alter Schinken, ich weiß nicht, ob es ist kein Choral, aber das ist genau das, was das Evangelium sagt, nichts hab ich zu bringen. Alles Herr bist du. Er hat uns gerettet und er hat uns zu einem Volk gereinigt, das sein besonderes Eigentum ist. Und er sagt, es ist kostbar für ihn. Es ist seine Herzensanliegen und seine Idee. So auf dieser Grundlage soll dieses Volk stehen. Ja, also es ist getan. Nicht meine Werke, nicht meine Stärke, nichts habe ich dazu getan. Gott sagt sogar, also dass ich überhaupt will, dass ich überhaupt ihm folgen will, das schenkt er. Das Wollen und Vollbringen schenkt Gott. So steht das in der Bibel. Dass wir überhaupt diesen Gedanken haben, ich sollte zu Gott kommen, das ist von ihm. Das ist sein Geist, der das gegeben hat. Und jetzt kommen wir zu dem Auftrag, der da auch steht. Ein Volk, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Nun, ein Volk, das eifrig ist, Gottes, oh, ich habe vergessen weiterzuklicken, da, ach so, ja, passt ja. Das eifrig ist, gute Werke zu tun. Das ist das, was dieses Volk auszeichnen soll. Erinnert euch, was hat Gott Abraham gesagt? In dir sollen gesegnet werden alle Völker. Das heißt, er sagt nicht, ja, also ich nehme dich zu meinem Volk und dann machen wir eine schöne Zweisamkeit. Und ich freue mich an euch und du, ihr freut euch an mir und wir chillen das Leben. Nein, er sagt, aus dir soll Segen fließen. Segen überall hin. Und das ist das, was jetzt Paulus auch wieder sagt zu Titus. Es soll ein Volk sein, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Solange ihr hier auf der Erde seid, solange ich euch hier lasse, lebt mit offenen Armen, lebt mit offenem Herzen, lebt mit Liebe, Sanftmut, Wahrheit, Freundlichkeit, Geduld, mit Selbstbeherrschung. Und ich glaube, wenn wir begreifen, auf welchem Grund wir stehen, und was Gottes Herzensanliegen ist, dann werden wir für unsere Mitmenschen hier ein großes Interesse entwickeln. Und wir werden herkommen, einmal im Kleinen, hierher kommen, um zu dienen. Und dann wird uns interessieren, wie es dem Nachbarn hier bei mir geht. Und es wird mich interessieren, wenn jemand leidet. Und es interessiert mich, wenn es jemandem total gut ist und ich kann mitfeiern und bin nicht eifersüchtig oder so. Na? Und dann interessiert mich auch das Unrecht in dieser Welt. Und es interessiert mich, wie es in dieser Stadt hier vor sich geht oder was hier vor sich geht. Dann interessieren mich benachteiligte und verwahrloste Kinder. Dann lässt es mich nicht kalt, dass Prostitution hier ist und Menschen zerbrochen werden, systematisch kaputt gemacht werden. Dann lässt mich die Sinnlehre von irgendwelchen auffälligen Jugendlichen, die mich sonst einfach nur nerven, die lässt mich nicht kalt. Und ich merke, da ist so viel Sehnsucht, da ist so viel Einsamkeit, da ist so viel Zerbruch. Warum sind sie denn so auffällig? Warum nerven sie denn so? Ja, weil da nichts ist da drin. Und dann ist mir das nicht mehr egal und dann ist uns das als Kirche nicht egal. Dann werden wir das sehen, da wo wir sind, direkt da wo wir sind, an unseren Nachbarn, an unseren Arbeitskollegen, vielleicht auch einfach bei Menschen in der Stadt. Manche haben ja auch so ein Auge für Menschen, die einfach fremd sind und sie sehen es oder Gott zeigt es. Und wir sollten in Herford dafür bekannt werden, dass wir zu Gott gehören und eifrig darin sind. Das Wort eifrig ist cool, oder? So leidenschaftlich, leidenschaftlich darin sind, Gutes zu tun. Der Stadt Bestes zu suchen. Es geht ums Geben. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Er gab uns seinen Sohn, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wo wir sind, da soll das Reich Gottes anbrechen. Da, wo wir sind, sollte Wachstum und Leben völlig normal sein. Ich wünsche mir, dass dieser Raum aus allen Nähten platzt. Warum? Weil ich Erfolg haben will? Nein. Weil Jesus die Menschen liebt. Ganz einfach. Er sehnt sich nach jedem, der da draußen ist. Und es geht uns so schnell verloren. Also wenn ihr so ein bisschen tickt wie ich, ne, dann macht man so seine Sachen und man verliert diesen Fokus, man merkt es gar nicht mehr. Hey, da gehen so viele Menschen verloren. Und Jesus sehnt sich danach, dass sie Teil dieses Volkes werden. Und er ist halt nicht damit zufrieden, dass er sagt, ich habe hier ein Wohnzimmer voller Leute, schön, es reicht mir. Nein, er sagt, ich möchte jedes meiner Kinder dabei haben. Und mein Gebet ist es, dass diese Wahrheit tief in unsere Herzen fällt und dass sie uns verändert, mich verändert und uns als Gemeinde wirklich verändert, dass wir wissen, hey, wofür sind wir da? Was ist unser Ziel? Was ist die Identität, die Gott in uns hineingelegt hat? Kurze Wiederholung. Unsere Grundlage ist, er hat alles getan. Sein Herz ist eine bunte Kirche, wo alle Platz haben. Ein Volk. Und der Auftrag, dass wir rauswirken, dass wir Gutes tun, dass wir eifrig darin sind, dass unser Herz ist, dass unser Herz da schlägt. Ich lade euch dazu ein, beim nächsten Lied einfach, während die schon ein bisschen anfangen zu plänkeln, nochmal einfach es war jetzt nicht so gemeint. Manchmal sind die Fettnäpfchen zu nah. Einfach mal in dich hineinzuhören und zu schauen, hey, wie sieht's da aus? Ist mein Fokus klar? Ist das Gottes Herzschlag, der so mein Herzschlag ist?